Ja, sie sind schon echt kraftvoll, die Öle. Und die können auch so wahnsinnig viel aus dem Unterbewusstsein hochholen, irgendwelche alten Traumata oder Themen, die du dir gerade nicht anschauen magst. Ja, aber sie holen es trotzdem rauf. Also die Öle sind halt so die Ecke, wenn du deine Schattenseiten nicht durch die Haustür reinlässt, kommen es durchs Fenster. Und das machen es mit den Ölen definitiv.
Matcha Mornings. Ein Podcast von Rhizome rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobic-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich spreche mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Morgenrituale, was sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute sind und was sie für ihre emotionale und körperliche Gesundheit tun. Das alles bei einer guten Tasse Matcha am Morgen. Heute spreche ich mit Nina Dellinger. Nina wird einigen von euch vielleicht den Begriff vom Dancing Shiva sein, einem Laden, der auf Superfoods hier in Wien spezialisiert ist. Ihr Weg hat sie aber zur Gründung ihres eigenen kleinen Naturparfum-Labels namens Moss & Fern Botanicals geführt. Dabei arbeitet sie hauptsächlich mit ätherischen Ölen, Essenzen und Hydrolaten. Was das alles genau ist, besprechen wir auch heute. Außerdem reden wir darüber, wie Nina in den Morgen startet, wie Moss & Fern Botanicals zustande gekommen ist, das Problem mit Chanel Nummer 5 und anderen herkömmlichen Parfums, bei was ätherische Öle auf gesundheitlicher Ebene unterstützen können, auf was man auch beim Kauf achten muss und wie ätherische Öle auch bei der Aufarbeitung emotionaler Themen unterstützen können. Wer sich nach unserem Gespräch heute für ihre Duftmischungen näher interessiert, kann auch gleich in ihrem Etsy-Shop zuschlagen. Ihr bekommt mit dem Code RHIZOME, RHIZOM, 15% Rabatt auf alles in ihrem Shop. Ihr findet den Link dazu im Beitrag. Ich bin ein ganz großer Fan ihres Inner Circle Sprays. Der soll einfach dabei helfen, ungewollte Einflüsse von außen etwas fernzuhalten. Ich finde die Mischung Blütentanz auch absolut großartig. Bei dem verbinden sich Bergamotte, Ylang Ylang, Gerani und Orange sowie Sandelholz. Also ja, einfach mal reinschauen. Und vielleicht ist ja was für euch auch dabei. Ich sitze da heute mit der Nina. Die Nina ist Naturparfümerin, wie sie sich selber nennt, aber stelle ich wahrscheinlich am besten einfach selber vor.
Ja, hallo, ich bin die Nina, 33 Jahre alt, führe hauptberuflich mit meiner Mutter gemeinsam das Dancing Shiva in Wien. Und in meiner Freizeit widme ich mich meinem Herzensprojekt Moss & Fern. Das ist eine Marke für Naturparfum und natürliche Körperpflegeprodukte.
Fein. Willst du vielleicht kurz nur für die Leute, die es nicht wissen, erklären, was das Dancing Shiva ist?
Das Dancing Shiva ist ein Gesundheitsladen im 7. Bezirk in Wien, ja. Kann man so, glaube ich, zusammenfassend sagen.
Ja.
Wir verkaufen Superfoods, Kräuter aus aller Welt, Nahrungsergänzungsmittel, Rohkost, Lebensmittel, Naturkosmetik und vieles, vieles mehr. Und so. Eben auch die Öle.
Voll. Ja. So bin ich eh drauf gekommen. Ja. Ich starte immer gern mit einer bestimmten Frage, und zwar: Bist du ein Morgenmensch und hast so bestimmte Morgenrituale?
Ich muss gestehen, ich wäre gerne ein Morgenmensch, bin es aber noch nicht. Also momentan ist mein Tagesablauf eher so, dass ich spät ins Bett komme und relativ spät aufstehe. Das heißt so um 8 herum. Wäre aber natürlich lieber schon um 6 munter und würde Hardcore-Yoga machen, meditieren und 2 Stunden Tagebuch schreiben und so. Aber es geht sich noch nicht wirklich aus bei mir. Aber ich arbeite dran. Wenn ich es schaffe, früh aufzustehen, dann mache ich das, was ich jeden Tag mache, vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit. Das ist Meditieren, ein paar Minuten, so 10 bis 15 Minuten meistens. Bisschen Yoga, je nachdem, wie motiviert ich bin.
Praktizierst du irgendeine bestimmte Meditation? Oder?
Nein. Ich mache, also ja, Atemmeditation, aber jetzt nicht nach einem bestimmten Konzept. Also
einfach so Free Flow.
Das universelle Meditationskonzept. Hirn ausschalten und atmen einfach mal.
Okay, cool.
Ja, dann Yoga. Vor dem Ganzen noch den Selleriesaft bei mir. Das ist halt ja von der Anthony Williams Ecke her, das ist der Start in den Morgen, das erste grüne Safti quasi.
Ja, ich bin auch gerade wieder dabei. Ich habe es jetzt lange Zeit aufgegeben und jetzt gerade habe ich die Woche wieder angefangen.
Super.
Ja.
Ja, das hat auch so Auf und Abs, auch bei mir. Also manchmal freut es mich einfach gar nicht, dass ich das grüne Zeug hinunterwirke als erstes.
Es ist schon, gell? Aber, ich finde es per se jetzt nicht so schlimm, aber es gibt trotzdem, es gibt Besseres einfach.
Ja, es gibt schon Besseres, rein geschmacklich mal. So, aber für das restliche Körpersystem gibt es für mich fast nichts Besseres.
Das stimmt,
also
ja.
Also allein, was das für meine Verdauung und für die Haut tut und den ganzen allgemeinen Zustand ist echt massiv.
Ich merke das voll bei meiner Verdauung zum Beispiel. Ja. Das, ja, genau, sehr richtig. Das merkt man wirklich.
Und alles im Fluss.
Ja. Das ist schön gesagt.
Ja, ja. Also so. Das ist schon super. Ja, und dann halt Frühstück, Matcha Latte oder Kakao oder Tee.
Tust du dir irgendwas Bestimmtes noch rein? Eben, ihr habt ja ganz viele Superfoods.
Also jetzt momentan habe ich Astragalus im Matcha dabei. Mhm. Das ist so ein Kraut aus der TCM fürs Immunsystem. Jetzt, wenn es kalt wird, ist das eine feine Sache, weil es auch wärmend wirkt, das Lungenvolumen verbessert, generell die Lungenfunktionen unterstützt und auch zu den Adaptogenen gehört, die allgemein stressreduzierend und ausgleichend wirken, weil jetzt gerade eine sehr, sehr stressige Zeit ist.
Vor Weihnachten, ja.
Vor Weihnachten und auch so rein energetisch ist, finde ich, gerade echt viel los.
Hey, ich kann wirklich ein Lied davon singen. Also die letzten 2-3 Wochen waren bei mir, ich habe es so gespürt, einfach Skorpion, alles Mögliche. Das war bei mir ganz schlimm.
Ganz heftig, ja.
Also, und es ist so, seit dieser Woche geht es bei mir, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr bergauf. Aber so die 2-3 Wochen davor habe ich es ganz, ganz schlimm gespürt.
Es war echt heftig. Ja. Es sind auch so kosmische Strömungen, so Photonenstrahlen und alles Mögliche, was gerade auf die Erde trifft. Ah, und natürlich spürt das jeder irgendwie. Alle haben ein bisschen Angst, sind nervös, unruhig. Unausgeglichen, haben alte Themen, die wieder raufkommen. Ja. Also das merke ich gerade bei meinem gesamten Umfeld.
Ich habe auch mit 2 Leuten geredet, denen es genauso ging. Also
das ist witzig, ja.
Ja, voll, gell?
Das sind so die Strömungen. Ja. Dann noch ein Skorpionmond dazu und Katastrophe ist perfekt.
Na gut, aber kommen wir wieder quasi zu deinen kleinen, aber feinen, sag ich mal, Kreationen. Gehen wir vielleicht vorher ein bisschen zurück und was sind denn überhaupt so, weil du arbeitest sehr viel mit ätherischen Ölen. Mhm. So, was sind konkret ätherische Öle? Was kann ich mir darunter vorstellen und wie unterscheiden sie sich jetzt auch von so pflanzlichen Ölen wie jetzt ein Olivenöl zum Beispiel, was wir aus der Küche kennen?
Ja. Der Begriff ätherische Öle an sich ist ja schon einmal irreführend, weil diese Substanzen eigentlich physikalisch gesehen kein Öl sind. Weil wenn ich jetzt ein Öl auf ein Blatt Papier fallen lasse, hast du ja diesen Ölfleck am Papier, der bleibt. Ein ätherisches Öl, wenn ich das mit dem mache und einen Tropfen auf ein Blatt Papier gebe, hast du kurz einen Fleck, aber der verdampft dann wieder. Weil ätherische Öle, das Wort ätherisch sagt schon, sie sind luftig, also flüchtig und insofern eigentlich abgefülltes oder flüssiges Luftelement. Also es ist so quasi nur der Dampf oder das Odeur der Pflanze, der Duft der Pflanze, der durch die Destillation, durch diesen speziellen Produktionsprozess flüssig gemacht wird und abgefüllt wird. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt ein Fläschchen mit ätherischem Öl stehen lässt, offen, verflüchtigt es sich und irgendwann ist die Flasche leer, obwohl du sie nicht einmal ausgeleert hast.
Ah, echt? Okay, verrückt.
Es geht bei manchen schneller, bei manchen langsamer. Das hängt dann davon ab, ob es eine Kopf- oder Herz- oder Basisnote ist. Aber das passiert mit jedem ätherischen Öl. Die Flasche wird leer, wenn du sie offen lässt.
Lustig.
Das ist das Prinzip mit den ätherischen Ölen. Also eigentlich sind es, ich verwende lieber das Wort Essenzen, weil es die Essenz aus den Pflanzen ist, also quasi wirklich rausdestilliert wird, das ganze Duftprofil, aber auch die Wirkstoffe, die auch gesundheitlich und emotional unterstützend wirken und haben rein physikalisch oder rein vom Prinzip her nichts mit Öl zu tun, wie Olivenöl oder Sesamöl. Sesamöl, das sind die fetten Öle, die presst man quasi raus aus den Saaten, aus den Samen und ätherische Essenzen werden aus Blüten, Blättern, Holz, Rinde, Wurzeln gewonnen, aber eben durch einen speziellen Prozess, durch Wasserdampfdestillation.
Mhm, super spannend. Okay. Und was hat dich dazu veranlasst, Moss & Fern, deine Marke zu gründen?
Ich bin ja schon sehr lang beim Dancing Shiva und wir haben immer Kräuter gehabt und immer Parfumöle aus Indien halt damals noch gehabt und so bin ich irgendwie auch reingewachsen in das ganze Thema. Von klein auf eigentlich, weil das Ganze gehört meiner Familie. Und ich bin dabei, seit es die Firma gibt, und das sind 25 Jahre. Damals war ich, 4 oder 5, glaube ich. Mhm. Also insofern ziemlich hineingewachsen. Und ich habe dann vor circa 10 Jahren ein Buch in die Hände bekommen durch Zufall. Das heißt Die Kunst der Alchemisten. Alles über Parfum von der Mandy Eftel, die ist so ein bisschen die Schirmherrin oder Grand Dame des Naturparfums in Amerika. Und das hat mich absolut von den Socken gehauen, dieses Buch, weil es einfach die ganze Geschichte des Parfums, die Psychologie dahinter, die Wirkkraft dahinter so schön aufrollt und in eine so sinnlich greifbare Form gebracht hat, dass ich ab dem Zeitpunkt einfach Feuer und Flamme war für Parfum, aber jetzt halt nicht für Chanel Nummer 5 und Konsorten, ne? Ich kaufe mir jetzt irgendwelche Parfums, sondern einfach wirklich der Prozess, es selber zu machen. Weil du in dem Buch wirklich auch einen mitbekommen hast, wie du es selber machen kannst. Auch mit der Basis-Herz-Kopfnoten-Aufteilung, welche Düfte miteinander gehen, welche gar nicht miteinander gehen und so weiter. Ja, und ab dem Zeitpunkt war es um mich geschehen.
Ja, dann super cool.
Ich habe angefangen zu experimentieren und meine ersten eigenen Parfums gemischt und ewig herumtan, eigentlich nur als Hobby. Das war ein reiner Zeitvertreib für mich. Und ja, wie sich es halt mit allen meinen Hobbys irgendwann so ergeben hat, habe ich sie dann natürlich im Schieber eingebracht. So machen wir das einfach. Also das war schon immer so, wenn wir uns für irgendwas begeistern, dann landet es über kurz oder lang im Schieber. Ob es jetzt reinpasst oder nicht. Ja. Also,
aber es passt ja meistens schon rein und das ist ja auch das Schöne, dass es so organisch, das quasi Step-by-Step
genau, wächst. Genau, es ist alles organisch gewachsen und es ist halt auch einfach durch unseren persönlichen Begeisterungsfilter durchgerutscht. Ja. Mhm. Also wenn uns das vom Grundthema her nicht interessiert, dann kommt es auch nicht rein. Fertig. Ja. Und das war dasselbe mit den Ölen. Am Anfang habe ich auch Räucherwerke gemischt, dann bin ich zu den Ölen übergegangen. Und irgendwann, ich glaube vor 3-4 Jahren, habe ich beschlossen, dem Ganzen einen Namen zu geben. Und das war dann Moss and Fern.
Wieso der Name?
Weil ich Moos und Farn über alles liebe.
Schön, ja.
Mich brauchst nur in einen Wald stecken, kannst mich dort sitzen lassen und ich weiß mal den Rest des Tages, was anzufangen. Ich streife dann einfach nur durch die Gegend, schaue mir die Moose an, schaue mir die Fahne an, freue mich des Lebens und bin absolut überglücklich.
Ist auch ein sehr klingender Name, also
ja, das sind so, ich weiß nicht, also mir reißt das richtig was raus, wenn ich so einen Moos überwachsenen Baum sehe, wo so kleine Miniaturfahne rauskommen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist einfach mein Anschluss an die Natur und macht mich wirklich glücklich.
Mhm, cool. So, du sagst, du fusionierst dabei dein Wissen aus der Kräuterheilkunde und der Aromatherapie. Mhm. Was ist da so dein Hintergrund und wie fließt denn der vielleicht konkret ein?
Mein Hintergrund rein autodidaktisch. Also ich habe nie irgendwas in der Hinsicht gelernt. In jüngster Vergangenheit habe ich die Ausbildung zur Aromatologin gemacht. Also das ist jetzt einmal quasi das Ganze eingebettet in eine Ausbildung. Und Kräuterheilkunde habe ich einfach über meine Arbeit im Schieber von der Pike auf mitbekommen. Das hat damals angefangen als Lehrling mit 15, habe ich das Kräuterregal jede Woche abgestaubt und habe einfach so gelernt, okay, was ist das jetzt gerade? Okay, Brennnessel, okay, keine Ahnung, Kamille. Mhm. Und habe mich so an das Thema einfach empirisch und intuitiv herangetastet.
Okay.
Und mit den Jahren ist halt einfach auch ein angelesenes und gelerntes Wissen dazu gekommen, dass man so in keiner Ausbildung eigentlich bekommt, in dem Umfang. Weil es gibt Ayurveda-Ausbildungen und es gibt DCM-Ausbildungen und es gibt dann wieder für die heimische Kräuterkunde Ausbildungen, aber es ist halt bei uns ein fusioniertes Ganzes. Und das fließt bei mir bei den Ölen natürlich mit ein. Das habe ich immer im Hinterkopf. Also wenn ich jetzt dann ein Spray oder ein Öl mache zur energetischen Abgrenzung, dann kommt auf jeden Fall Angelika-Wurzel rein, weil die einfach schon, die Wurzel an sich lange genutzt wurde als Schutzwurzel oder als Schutzmittel. Schon von den alten Kräuterfrauen in Europa ist das immer was gewesen, um Bahnkreise zu ziehen oder einfach um das Haus zu schützen oder sich selbst zu schützen energetisch.
Also die Sachen sind auch wirklich, sage ich mal, sehr durchdacht
schon.
Von solchen Sachen auch her.
Ich versuche einfach da von allen Ecken her, also vom Bewussten, aber auch vom Energetischen, alles einfließen zu lassen.
Also sie riechen nicht nur gut, sondern da ist auch ein Konzept quasi dahinter.
Ja, okay. An sich schon.
Ja, fein. Ja. Vielleicht können wir sie kurz an einem Beispiel irgendwie festmachen. Was ist denn, sage ich mal, so das Problem mit, du hast es kurz vorhin angesprochen, so Chanel Nummer 5 zum Beispiel und anderen herkömmlichen Parfums?
Naja, das Problem oder die Probleme sind halt heutzutage zu einem Großteil synthetisch. Mhm. Also es gibt kaum noch große Parfum-Brands, die ätherische Öle verwenden. Und wenn es welche gibt, dann sind das eher so die die Top-Notch-Marken, so ab 200 Euro aufwärts für die Flasche. Die vermischen es halt dann, also die haben sehr wohl ihre Aromachemicals, das sind dann die synthetischen Stoffe, aber eben auch feine Essenzen. Und das sind dann wirklich auch Düfte, wo ich sagen kann, ja, da ist was dahinter und das ist ganz was anderes, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in der Drogerie einen 20-Euro-Duft kaufe. Das ist viel komplexer, viel vielschichtiger und durchdachter. Und da stecken auch große Nasen dahinter, wie ein Jean-Claude Elena und Konsorten, die sich auch wirklich was dabei gedacht haben. Aber das Gros ist nun mal so, dass es eigentlich fast nur mehr synthetisch ist. Das ist zum einen deswegen, weil das Endergebnis kontrollierbarer ist dadurch, weil du halt immer ein gleichbleibendes Endergebnis hast als Parfümeur. Ätherische Öle schwanken immer ein bisschen. Du wirst nie das gleiche Öl zweimal bekommen. Gibt es einfach nicht, weil jedes Öl, je nach Erntezeitpunkt, wie das Wetter das Jahr war, wie es destilliert wurde, immer anders riecht.
So wie auch, beim Wein halt, ne?
Immer auch mit wie beim der Wein. Natur. Genau. Du gehst auch nie zweimal in den gleichen Garten. Und genauso ist es mit den Ölen. Also ich kann, wenn jetzt Kunden zu mir kommen und sagen, dein Sandelholzöl riecht jetzt ganz anders als die vorige Flasche, muss ich sagen, ja, es ist halt auch eine andere Charge, eine andere Batch. Und natürlich riecht es ein bisschen anders als vorher. Du wirst nie das gleiche Ergebnis kriegen in der Naturparfümerie. Was ja auch das Nette ist eigentlich.
Voll.
Und bei herkömmlichen Parfums ist das überhaupt nicht. Ja, die haben halt ihre Milligramm hiervon und davon, 100 verschiedene Substanzen werden zusammengeschüttet und dann hast du halt ein Endergebnis, das gleichbleibend ist, gleichwertig, aber halt auch steril. Und bis zu einem gewissen Grad meiner Meinung nach seelenlos. Weil etwas, was ich im Labor zusammenmische, kann nie mithalten mit der Komplexität der Natur und dem, was Mutter Natur hineingesteckt hat an Infos.
Das ist schön gesagt, ja.
Und das andere große Thema ist natürlich auch der Preis. Die großen Parfums, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Prozente sind, aber ich weiß, dass ein Großteil des Geldes ins Marketing gesteckt wird und nur ein Zehntel, wenn überhaupt, das Rohmaterial ausmacht von einem Parfum. Also wenn du jetzt ein Parfum in der Parfümerie kaufst mit einem berühmten Namen und das kostet 100 Euro, dann kosten die Rohmaterialien dafür vielleicht 5 bis 10 Euro, wenn überhaupt. Der Rest ist Marketing, Packaging und halt mitverdienen.
Mhm. Ja. Und
das ist halt jetzt mal rein vom ökonomischen und vom planerischen her das Problem, abgesehen davon, dass synthetische Duftstoffe natürlich jetzt auch eher umstritten sind und nicht unbedingt gesundheitsförderlich, was wir eh alle wissen. Ah, das ist natürlich ein anderes Thema.
Ja. Okay. Gut, aber eben zur quasi Zeiten Kleopatras ZB wurden ätherische Öle noch als Parfum genutzt. Wieso war dann, oder denkst du, war dann der Umschwung quasi zu diesen künstlichen Duftstoffen?
Weil es kontrollierbarer ist.
Ja, genau deswegen.
Weil es kontrollierbarer ist.
Okay.
Das war so die Jahrhundertwende, ums 19. Jahrhundert herum ist dann der große Umschwung gekommen. Mhm. Der erste rein synthetische Duft war tatsächlich Chanel Nummer 5. Das war damals auch ein Verkaufsargument.
Okay.
Also der ist ja nur ein reiner Duft aus Aldehyden. Mhm. So eine bestimmte Klasse von Aromachemicals. Und da haben sie sich damals noch damit gebrüstet, dass es ein rein chemischer Duft, also halt was Neues ist.
Ja.
Eine neue Innovation. Damals waren ja technische Innovationen noch nicht so teilweise ein bisschen negativ behaftet, wie sie heute sind. Und natürlich war das Tollste überhaupt, ja, dass da nichts Natürliches drinnen war.
Oh Gott, ja. Das wird sich heute niemand mehr trauen.
Ja, eben, das hat sich halt jetzt der Zeitgeist wieder gewandelt. Damals war halt alles so im Aufbruchsgeist und Aufbruchsstimmung.
Ich verstehe sehr eben Innovation und dieses und jenes.
Ja, genau. Und ja, im Endeffekt war das der Grund. Und natürlich sind halt auch die Rohstoffe immer teurer geworden. Auch allein dadurch, dass dass im Prinzip fast alle Rohstoffe für natürliches ätherisches Öl händisch geerntet werden oder halt natürlich mit menschlichem Beistand, also halt in einer Erntemaschine, wird das halt auch immer teurer.
Es ist ja auch so, dass die ätherischen Öle, da ist ja auch, sage ich mal, ein wahnsinniger Preisunterschied, zum Beispiel Lavendelöl. Mhm. Ich glaube, weil die Pflanze halt sehr viel mehr einfach hergibt oder leichter, sage ich einmal, genau. Aber das kannst du besser erklären als ich, ist es sehr viel günstiger als manche andere Öle halt, ne?
Auch eben. Und deswegen. Der Preis definiert sich immer danach, wie viel vom Rohmaterial tatsächlich da ist und wie aufwendig die Herstellung ist. Also ein Öl, was da ein gutes Beispiel ist, finde ich Melissenöl. Weil Zitronenmelisse ist ja jetzt, sage ich einmal, nichts Exotisches. Ja, das hat ja jeder im Garten oder das findest du sofort auf der Wiese. Ist ja ein klassisches Wildkräutel, das ich persönlich halt sehr gut kenne. Ja, für mich ist das einfach, ich hole mir so ein Büschel Zitronenmelisse und stecke es mir in den Tee im Sommer. Tatsache ist aber, dass ätherisches Melissenöl eines der teuersten Öle überhaupt ist. Und das liegt daran, dass jetzt nicht das Rohmaterial knapp ist, sondern dass du aus den Blättern fast kein ätherisches Öl rauskriegst. Das heißt, du brauchst Unmengen, Tonnen an Rohmaterial, um überhaupt mal ein Fläschchen Melissenöl zu kriegen. Und das kostet halt dann 20 Euro der Milliliter. So ungefähr wie Rose im Vergleich.
Ja gut, die Rose ist ja überhaupt einer der teuersten.
Die Rose ist einer der teuersten. Ja. Noch nicht die teuerste, aber sie ist im oberen, im
da
oberen Drittel.
Da brauchst du irrsinnig viele Rosenblätter, um da irgendwas rauszubekommen. Ne?
Ja. Und selbst die ist noch ergiebiger als Melisse.
Okay, echt? Ja. Okay, spannend.
Lustig. Nur halt der Rosenanbau an sich ist halt teurer als Melissenanbau. Dafür kriegst du ein bisschen mehr raus. Mhm. Im Endeffekt gleicher Preis ungefähr.
Okay, na spannend. So, ich habe da so eine Statistik rausgesucht und die Statistik besagt quasi, dass wir durchschnittlich mit bis zu 21 synthetischen Duftstoffen in Berührung am Tag kommen. Mhm. Warum würdest du sagen, eben sind künstliche Duftstoffe, die, sage ich mal, in Produkten unter so Parfum oder Fragrance wird das dann immer einfach nur hingeschrieben, sage ich mal, nicht sehr viel mehr. Warum sind die aber so schädlich für uns?
Die synthetischen Duftstoffe, man weiß halt noch nichts Genaueres. Es wird ja auch nicht so intensiv geforscht, weil es keiner zahlen will.
Okay.
Es ist halt immer die Frage, wer die Forschung finanziert.
Klar, ja.
Und die großen Parfummarken werden jetzt sicher keine Forschung finanzieren, warum synthetische Duftstoffe schlecht sind, aber die hätten das Geld dafür. Aber abgesehen davon stehen sie halt allesamt im Verdacht, hormonverändernd zu sein, allergieauslösend zu sein, Kopfweh auszulösen. Sie können sogar bis hin zu Depressionen auslösen und. Also kann nicht sein.
Ja,
im Endeffekt wissen wir aber nicht, was passiert im Körper damit. Und das Thema ist meiner Meinung nach sehr prekär in der Hinsicht, weil wenn wir etwas oral zu uns nehmen, also wenn wir etwas essen, dann haben wir unser großes Entgiftungsorgan, die Leber, die das für uns vorfiltert. Wenn wir uns jetzt allerdings was auf die Haut schmieren oder auf die Haut sprühen, dann wird die Leber umgangen. Das geht nicht durch die Leber, was wir uns auf die Haut geben, das geht direkt ins Blut und wird ungefiltert in den Organismus eingespeist. Insofern finde ich, ist es eigentlich kritischer, was man auf die Haut gibt, als was man sich in den Mund steckt. Also eigentlich sollte das sauberer sein als unser täglich Brot, weil das filtert eh die Leber. Ja. Aber die ganzen Cremerl und Wässerchen und Parfums und weiß Gott was, die gehen halt ungefiltert ins System und keiner weiß genaueres.
Super spannend. Ätherische Öle gelangen ja ZB auch ebenso, wie du eh auch da jetzt kurz angesprochen hast, gelangen ja auch wahnsinnig schnell in die Blutbahn. Mhm. Was sind da so die, sage ich mal, die Top-Eigenschaften vieler ätherischer Öle und ich sag mal, bei was können sie vielleicht so konkret helfen?
Mhm. Die Top-Eigenschaften, sie sind entzündungshemmend in jeder Hinsicht, Immunsystem stärkend teilweise. Sie können sich sehr günstig auf den Hormonhaushalt auswirken. Vor allen Dingen ausgleichend wirken. Und nicht zuletzt natürlich das Thema mit der emotionalen Wirkung. Also allein schon über die Nase, wenn die Duftmoleküle über die Nase und über die Riechschleimhaut ins limbische System wandern, lösen die dort ja sofort und unwillkürlich Reaktionen aus, die jetzt nicht über die Großhirnrinde gesteuert werden. Also sonst alle Sinneseindrücke werden ja zuerst von der Großhirnrinde vorgefiltert. Mhm. Düfte nicht. Düfte gehen direkt ins Nervensystem ohne Vorfilterung. Das heißt, die können direkt über das im limbischen System und im Mandelkern, das ist ja quasi, das sind die ältesten Teile unseres Gehirns, wo auch die meisten unterbewussten Emotionen abgespeichert sind, auch aus der Kindheit her noch irgendwelche Traumata. Und da können ätherische Öle sehr, sehr gut wirken. Also vor allen Dingen im emotional psychischen
Bereich. Deswegen,
sage
ich mal, entspannt es mich dann auch eventuell relativ schnell, wenn ich einfach nur ZB dran rieche. Oder?
Genau. Ja. Also du musst eigentlich meistens nur dran riechen. Also die größte Arbeit leisten ätherische Öle meiner Meinung nach im psychisch-emotionalen Bereich. Mhm. Natürlich tun sie auch Gutes für den Körper. Sie wirken teilweise entgiftend, sie putzen die Rezeptoren, also die Zellrezeptoren, sie wirken verjüngend, antioxidativ. Tatsächlich ist es so, dass ätherische Öle eigentlich den höchsten ORAC-Wert haben, also den höchsten antioxidativen Wert aller Substanzen. Weit mehr als die tollsten Superfoods. Ja, da stehen die Öle noch weit drüber.
Lustig. Es ist ja auch so, ihr habt es nämlich auch dann, ihr habt so hergezeigt, ich war bei ein paar so euren Aroma-Workshops und da habt ihr auch so hergezeigt, dass das Zitronenöl aufgetröpfelt auf so Styropor, dass das dann echtes Styropor auch zum Teil auflöst.
Ja, genau.
Das fand ich voll spannend.
Ja, die Zitrusöle lösen Plastik auf.
Mhm.
Also lösen es auf und leiten es aus. Das heißt, ein Tröpfchen Zitronenöl im Wasser macht das Gleiche mit dem Mikroplastik im Körper.
Urspannend. Ja, kann man halt schon gut nutzen, sag mal.
Ja, ist, wenn man sich auskennt.
Ja.
Also man darf, jetzt,
man
natürlich,
eh vorsichtig sein,
man darf jetzt natürlich nicht hergehen und sich eine halbe Flasche Zitronenöl ins Wasser schütten und sich dann wundern, warum einem die Leber wehtut oder warum man Bauchweh kriegt. Also es muss natürlich alles mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Reflexion betrieben werden.
Das
und
ist
dann können sie echt viel für einen tun. Aber man darf nie vergessen, dass sie sehr stark sind. Also,
das müssen wir vielleicht vielleicht kurz erwähnen, so, weil bestimmte, sage ich mal, Menschengruppen wie Schwangere, was noch, Kinder, Asthmatiker,
Epileptiker,
die müssen da echt ein bisschen vorsichtiger sein mit ätherischen Ölen, weil sie eben, so wie du sagst, sehr stark sind.
Ja, genau. Und manche Öle können auch bei Epileptikern einen Anfall auslösen.
Mhm.
Und manche Öle sind Wehen auslösend. Also man muss da echt ein bisschen aufpassen, wenn man in einer entsprechenden Situation ist.
Ja.
Also entweder für Schwangere, Stillende, Epileptiker, Asthmatiker, bei Kindern sowieso vorsichtig sein, immer maximal die Hälfte verwenden.
Aber prinzipiell, also bis jetzt haben sie für mich, sage ich mal, nur Gutes getan.
Mhm.
Also ich tue auch eben diffusionieren oder, wie sagt man das auf Deutsch, ja, wahrscheinlich, oder?
Vernebeln.
Ach, okay. Naja.
Ja.
Was würdest du sagen, war vielleicht für dich so... wo haben dir quasi Öle ganz gut getan bis jetzt?
Ich verwende die Öle täglich körperlich, also am Körper. Ich mache mir meine eigenen Salböle, sage ich dazu, wo ich dann ätherische Öle dazugebe. Und mit
in deine Salben rein, oder wie?
Nein, das ist so quasi das Ritual des Ölens.
Ach so, ja.
Also das ist einfach so für mich ein Morgen- und Abendritual, wo ich einfach meinen Körper einöle mit einem feinen Olivenöl oder Mandelöl oder Johanniskrautöl im Winter. Und da gebe ich dann quasi das Öl direkt dazu und salbe mich damit. Das ist einfach eine schöne Selbstfürsorge, schöne Selfcare, die sehr in die Mitte bringt und runterholt und einen wieder mal aufs Wesentliche fokussiert. Und da komme ich halt direkt mit den Ölen in Kontakt. Also ich wende sie am liebsten direkt am Körper an, weil ich mag die von diffusen, also von Nebeln auch gerne, aber ich habe es am liebsten, wenn ich sie so nah wie möglich bei mir habe.
Ja.
Und das ist dann halt, ich habe es auch teilweise auf den Füßen, weil man über die Füße, natürlich über die Reflexzonen auf den Fußsohlen auch sehr viele verschiedene Körpersysteme anspricht, wenn man die Öle dort anbringt. Und dort ist auch die sicherste Stelle am Körper, um Öle aufzutragen.
Entweder weil die Haut ein bisschen dicker ist, oder?
Die Haut ist dicker und sturdier, also robuster.
Ja.
Und allein eben über das Reflektorische, über die Fußreflexzonen geht das sowieso dann in die entsprechenden Körperregionen, wo man es hinhaben will. Ätherische Öle wandern auch wahnsinnig schnell durch den Körper. Also wenn du es auf die Haut aufträgst, ist es messbar, dass binnen weniger Minuten das Öl im Blut nachweisbar ist. Und das Gleiche gilt auch mit den Fußsohlen.
Ja.
Also das ist ein guter Test, wenn man sich ein Minzeöl auf die Fußsohle gibt, im Sommer, wenn es heiß ist, dann dauert es ungefähr eine Minute, bis du es auf der Zunge spürst.
Okay.
Das schmeckst, das Minzöl. Also das wandert irrsinnig schnell durch den ganzen Körper.
Sehr lustig.
Ja.
Auf was muss man denn vielleicht beim Kauf von ätherischen Ölen achten? Weil es gibt ja da doch wieder sehr große Unterschiede, wenn ich jetzt, sage ich, ein Öl einfach von... ich sage jetzt DM-Kauf oder halt wirklich ein richtig hochwertiges ätherisches Öl. Das sind ja doch sehr große Unterschiede zum Teil auch.
Ja, klar. Also man kann sich immer ein bisschen nach dem Preis richten. Also wenn ich jetzt das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber wenn ich jetzt in der Drogerie ein Rosenöl um 5 Euro kaufe, muss man klar sein, dass das so nicht klappt. Also da stimmt dann was nicht. Ja. Es ist entweder gestreckt oder mit irgendwas anderem gemischt oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall naturidentes Öl, das heißt einfach synthetisches Öl. Riecht naturident, ist es aber bis nicht natürlich. Das heißt, ich würde empfehlen, mich auf gute Marken zu fokussieren, die biologisch arbeiten, die vielleicht sogar ein Fairtrade-Programm dabei haben. Da gibt es einfach die gute Marke aus der Schweiz, die Verfalleröle.
Mhm.
Primavera ist auch immer gut. Oshadi, Neumond. Das sind so die, sagen wir mal, im mittleren Preissegment, aber extrem gute Qualität. Also da kann man nicht viel falsch machen mit den Ölen. wenn sie dann noch Bio sind oder Demeter oder was weiß ich, aus irgendeiner speziellen Berganbau und so weiter, dann ist man da schon gut dabei.
Steht nicht auch so irgendwie naturrein oder sowas,
ja, am besten natürlich. Oben? Es muss oder? Natürlich oben stehen, 100% naturreines Öl. Mhm. Der lateinische Name muss drauf sein, die Art und Weise, wie es gewonnen wurde, also ob es ein Destillationsöl ist oder ein Extraktionsöl ist. Das Herkunftsland sollte draufstehen und je mehr draufsteht, desto besser. Also das sind jetzt so die Angaben, die draufstehen müssen. Und die guten Marken schreiben dann auch noch dazu, bei wem sie es gesourced haben, also bei welchen Bauern, wie das Duftprofil ist. Die diversen Warnhinweise hat man sowieso immer auf der Flasche drauf. Die sind zwar ja, ein bisschen eine Schikane, aber müssen draufstehen. Ja, okay. Das wären so die Hauptkriterien. Mhm. Und wenn man sich ganz sicher sein will, dass man ein reines ätherisches Öl vor sich hat, gibt es eben diesen Papiertest. Du gibst das Öl einfach einen Tropfen auf ein Blatt Papier, wartest ein paar Stunden und wenn nach ein paar Stunden immer noch ein fettiger Fleck am Papier ist, dann stimmt was nicht.
Ich muss das gleich heute zu Hause testen.
Ja, also es kann schon ein Farbfleck bleiben, weil manche Öle sind ja pigmentiert, so wie Patchouliöl zum Beispiel, das wird dann eher so bräunlich sein. Aber du darfst nicht durchschauen können, so wie wenn es ein Fettfleck wäre. Ja. Weil wenn du das kannst, dann heißt das einfach, dass das Öl gestreckt wurde mit irgendeinem Basisöl, also mit einem fetten Öl. Mhm. Und das ist einfach auch ein guter Test.
Wo beziehst du jetzt deine Öle her?
Ich beziehe meine Öle von verschiedenen Händlern, aber den Großteil von der Firma Hermitage. Das ist in Sizilien ein ganz lieber Parfum, also Natur-Parfum-Fanatiker, sage ich jetzt mal, von Adam Michael. Ganz ein netter Kerl, der sich irrsinnig gut auskennt mit seinen Ölen und einfach eine riesen Auswahl hat. Der hat, glaube ich, 20 verschiedene Rosenöle, 10 verschiedene Patchoulis, 10 verschiedene okay. Sandelholz. Und das ist für mich als Parfümerin einfach sehr interessant, weil ich gern ein bisschen variiere in meiner Range. Ich habe auch in meinem Rosenöl sind 3 verschiedene Rosenöle drinnen, mhm. weil ich halt einfach den für mich perfekten Rosenduft bekommen möchte. Und ja. Das ist halt dann eine Mischung aus 3 verschiedenen.
Super spannend, siehst du, ja. Das habe ich noch nicht einmal gedacht, dass, ja, stimmt, natürlich riechen unterschiedliche Rosen auch unterschiedlich.
Ja, je nach Sorte einfach, ja. Es gibt die Bulgarien und auch die Herkunft, ne? Es gibt die bulgarische Rose, es gibt die persische, es gibt die türkische, es gibt die marokkanische, die indische, dann gibt es die Mai-Rose, dann gibt es das Rosen-Absolu, dann gibt es das Rosen-Konkret, Rose aus Eau-Florage, ganz selten, so wie es in das Parfum, wo sie es in das Fett hineingeben, die Blüten, also... Es gibt 1000 verschiedene Qualitäten und Abstufungen bei ätherischen Ölen.
Ja, sehr spannend. Ich habe es eh vorher schon gesagt, aber wie gesagt, ich finde, du hast eine super gute Nase. Also das riecht man in den Rosenöl, dass da 3 verschiedene, sage ich mal, Rosenöle drinnen sind, weil es riecht wirklich so gut einfach.
Danke.
Und, ja, so angenehm. Bleiben wir gleich bei der Rose. Und zwar die Rose ist eine der höchst schwingenden Pflanzen, sagt man. Was bedeutet denn das genau?
Das Rosenöl, ja, das hat die zweithöchste Schwingung aller ätherischen Öle mit 320 MHz. Mhm. Das höchste ist die Blaufichte momentan, die liegt irgendwo so bei 600. Und das sagt jetzt im Wesentlichen ein bisschen was darüber aus, wie sich das Öl auf uns energetisch auswirkt. Also wenn das jetzt ein hochschwingendes Öl ist wie die Rose, kann ich mir denken, dass das eher sehr stark auf zum Beispiel das Herzchakra wirkt. Und auf die Chakren darüber. Also das ist eher was hoch schwingt und mich auch dann höher hinauf schwingt. Rein energetisch, ja. Das ist jetzt, weißt du,
ja.
Das ist jetzt nichts Physikalisches.
Nein, aber es ist eine nette Idee.
Da geht's jetzt einfach um die nicht sichtbare Welt und die nicht sichtbaren Dinge. Und die Rose schwingt halt auf derselben Frequenz wie Gefühle und Emotionen wie Mitgefühl, Liebe, Gemeinschaftlichkeit, also alles Herzthemen. Das heißt, wenn ich mit der Rose arbeite, dann komme ich besser in diese Themen und kann besser damit arbeiten.
Mhm. Schaust du jetzt bei deinen Mischungen eben auch auf so, sage ich einmal, wie können sie potenziell auf energetischer Ebene und so auch wirken?
Ja, absolut. Ja. Mhm. Ich stimme es danach ab. Also ich habe jetzt 3 neue Schätzchen in meinem Sortiment. Das sind so eher funktionellere Düfte. Also die sollen jetzt nicht nur gut riechen, sondern auch wirklich in eine bestimmte Richtung wirken. Da gibt es zum Beispiel das Waldbad. Das ist ein Duft, der ist dafür gedacht, dass man einfach die heilsamen Waldterpene, also was die ganzen Bäume an Duftstoffen ausstoßen und was uns so gut tut, wenn wir in den Wald gehen, das soll quasi wenn man mal nicht in den Wald kommt, das Gefühl vermitteln, man sitzt im Wald.
Ja. Ja, wenn ich in der Stadt nur, gefangen bin, einmal wieder.
Ja, ja, genau. Und das besteht halt nur aus Holz und Nadelölen. Also Fichte, Tanne, Kiefer, Zedernholz, Weihrauch. Also alles halt Baumöle sozusagen. Mhm. Und da war einfach der Hauptfokus darauf, sich zu erden, zu fokussieren und wieder ein bisschen runterzukommen und zur eigenen Mitte zu kommen.
Ich finde, das können Baumöle total gut. Ja. Also das so. Eben, das transportiert einen noch, finde ich, richtig im genau. Kopf. Also es ist wirklich ja, super schön. Ja,
so, sofort wieder halt eben geerdet, konzentrierter.
Sehr fun.
Gestärkt.
Ja, das auch. wieso benutzt man jetzt aber, ich glaube, du arbeitest ganz viel mit Jojobaöl oder auch Mandelöl, ich weiß es jetzt gar nicht, oder ist wahrscheinlich eine gute Mischung. Ja. Wieso benutzt man aber diese Trägeröle auch?
Naja, einerseits die Öle jetzt pur auf die Haut zu geben, ist nicht immer eine gute Idee. Ich meine, ich kann es, ja, ich kann die Öle pur auf meine Haut geben, auf meine eigene.
Ich für mich auch,
ja. Aber ich würde es jetzt niemandem empfehlen. Mhm. Ja, deswegen ist einfach der gängige Weg, sie zu verdünnen. Und ich mache das mit Jojobaöl, weil das eigentlich das duftneutralste natürliche Öl ist. Und abgesehen davon auch botanisch gesehen eher ein Wachs ist und deswegen nicht so schnell verdirbt wie normale Öle, weil die werden halt irgendwann ranzig. Mhm. Und Jojobaöl ist, dass das am langsamsten ranzig wird. Das heißt, ich habe bei meinen Parfümölen eine Haltbarkeit von über 2 Jahren durch das Jojobaöl, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe reinzugeben.
Finde ich voll lang eigentlich.
Ja, und eben auch die ätherischen Öle wirken ja konservierend. Also das konserviert sich ja quasi selbst sozusagen. Ja, das ist ein Perpetuum mobile in der Hinsicht. Mhm. Also das ist ein Grund, man soll halt aufpassen mit puren Ölen auf der Haut. Und dann gibt es aber noch einen anderen sehr praktischen Grund, warum man das macht. Und zwar, wenn ich jetzt ein ätherisches Öl pur auf die Haut gebe, es ist ja flüchtig, ätherisch, es verdampft sehr schnell. Ja? Wenn ich jetzt aber das ätherische Öl mit einem Jojobaöl oder Mandelöl oder was auch immer mische, dann wird das ätherische Öl gebunden im fetten Öl, im Jojobaöl und kann deswegen nicht so schnell verdampfen. Das heißt, man hat eigentlich länger was davon, es kann länger einziehen und länger wirken, weil es nicht so schnell in die Luft verpufft, als wenn man es pur verwenden würde.
Okay,
fein. Man kommt länger aus. Punktum.
Ja. So, kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, was ein Hydrolat ist und wie du die benutzt?
Ein Hydrolat, das beste Beispiel, das kennt sicher jeder, ist Rosenwasser. Und Rosenwasser ist im Prinzip das Nebeneffekt, das bei der Destillation von Rosenöl, also das Nebenprodukt, das bei der Destillation von Rosenöl anfällt. Das ist ja alles in Wasserdampfdestillation, das heißt, die Rosenblätter schwimmen in Wasser und werden langsam erhitzt und dann setzt sich über den Dampf das ätherische Öl dann im Auslass vom Destilliergerät an. Und dieses Wasser, in dem die Rosenblüten schwimmen, das ist das Hydrolat. Das wird dann nachher abgefiltert und das kann man auch dann weiterhin für die Körperpflege, Gesichtspflege verwenden, weil das Tolle am Hydrolat ist, da sind die ganzen wasserlöslichen Wirkstoffe drinnen von der Pflanze. Also das, was im ätherischen Öl nicht drinnen ist, ist im Hydrolat drinnen. Mhm. Und das sind teilweise sehr pflegende, entzündungshemmende und reizlindernde Wirkstoffe.
Ich bin ein großer Fan von Rosenwasser.
Ja, so tolles Gesichtswasser oder auch für Wunden Babypopo zum Beispiel, eines der besten Dinge. Ist extrem kühlend, reizlindernd, entzündungshemmend auch. Also auch für unreine Haut super geeignet.
Ja, deswegen benutze ich es.
Ja. Genau, und man kann damit auch kochen. Also klassisch aus der persischen Küche, aus der indischen Küche wird viel mit Rosenwasser oder mit Orangenblütenwasser gearbeitet.
Neroli-Wasser auch, glaube ich, auch.
Genau, ist auch schön in Cocktails oder in einem Sekt, ein bisschen Schluckerl drinnen. Das macht gleich ganz was Spezielles draus.
Das ist voll die gute Idee. Ja. Oh, urlecker. Das habe ich noch irgendwie gar nicht gedacht.
Aber auch da ist extrem wichtig, bitte nur Bio.
Ja, das stimmt.
Weil wir wollen auch generell, ich würde immer empfehlen, Bioöle und Biohydrolate zu kaufen, weil das ist ganz intensiv auch bei Zitrusölen, also Orangenöl zum Beispiel, wenn das jetzt aus einer gespritzten Orange kommt, weil bei Zitrusölen wird das Öl ja rausgepresst aus der Schale, dann hast du natürlich die Pestizide, die da drinnen stecken, alle im Öl. Und das in extrem hoch konzentrierter Form, weil du brauchst für ein Fläschchen Orangenöl, ich weiß nicht, 100 Kilo Orangen.
Boah, ja.
Und dann hast du die Pestizide aus 100 Kilo Orangenschale in einem Fläschchen Öl. Also da, wo es geht, Bio, gerade bei Zitrusölen, aber auch bei Rosenöl zum Beispiel wäre es gut oder bei Rosenwasser immer Bio zu kaufen, weil die Rosen so stark gespritzt werden im regulären Anbau, dass man das auf keinen Fall eigentlich auf der Haut haben will, weil das ist dann fix drinnen. Also.
Da muss man auch echt dran denken, wenn man, weil ich glaube, sage ich mal, trinken schon sehr viele, gerade in der Früh, so heißes Wasser mit einer Zitrone drinnen. Und das ist dann halt, da muss man echt auch wirklich, bin ich auch deiner Meinung, muss man echt Bio kaufen. Weil
Bio kaufen und wenn es Bio nicht gibt, dann halt auf jeden Fall mit heißem Wasser einweichen, dass es irgendwie halt schrubben, dass man es rauskriegt.
Ja. Man kann ja auch gerade auch mit Ölen, sage ich mal, so, wenn es nicht Bio-Gemüse ist, das vielleicht ein bisschen abwaschen.
Genau.
Ich glaube, das hilft auch eigentlich prinzipiell. Ne?
Genau, die Öle wirken ja stark desinfizierend, die ziehen die Giftstoffe auch raus.
Ja.
Das heißt, 1-2 Tropfen Zitronenöl in eine Schüssel, das Obst dann hineinlegen oder das Gemüse und dann ein bisschen halt abrubbeln, da ist schon viel geholfen.
Ja, stimmt, jetzt sind wir gerade wieder so gekommen.
Ja, man kann so viel machen mit dem.
Ja, wirklich.
Also bei mir kommt ein Tropfen Grapefruitöl in die Geschirrspüle, in die Waschmaschine, überall hin eigentlich.
Ich mache es nicht immer, aber wenn ich dran denke, quasi steht bei mir in der Küche und dann tropfe ich es auch immer rein. Oder ich habe auch, ich glaube, Lavendelöl habe ich in meinen Mascara. Und das ist auch so nett, weil einfach immer wenn ich meine, ich trage nicht so oft Make-up, aber wenn ich es trage, dann nimmst du das auch quasi die Tusche raus und dann hast du auch gleich den Geruch.
Ja,
so.
Das ist urnett. Das ist einfach schön. Ja. Gleich entspannte Wimpern.
Komplett. Ja. Wie kommt denn ein Produkt bei dir so zustande? Was ist vielleicht so der Prozess dahinter? Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht können wir trotzdem nochmal drüber reden. So vom, sage ich mal, ursprünglichen Inspirationsfunken bis dann quasi zur Herstellung. Du machst es ja auch alles, kannst du dann vielleicht auch ein bisschen erzählen, du machst es im Moment noch bei dir zu Hause alles, hast du so eine Duftwerkstatt-Ecke?
Ja. Ja, so, also vom Initialfunken von der Idee bis zum fertigen Produkt im Regal vergehen mindestens 2 Monate. Also wirklich ganz mindestens. Die Ideen sind ja zahllos vorhanden. Das ist, geht halt meistens auch von einem Gefühl aus eigentlich eher bei mir. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt das machen, sondern es ist halt einfach so, pam, ja, okay, das wäre jetzt eigentlich ein toller Duft. Wow, wie würden das riechen? Und dann fange ich mal an zu experimentieren. Das erste ist einmal, dass ich Riechstreifen mit den Ölen, die ich mir denke, die ich gerne kombinieren würde, beträufle und mir das mal so zufächle und schaue, wie das irgendwie kommen würde. Eine andere Methode wäre dann auch, dass man Zahnstocher ins Öl taucht, in die verschiedenen Öle und das Ganze dann in ein Marmeladenglas gibt und mal sitzen lässt, ein paar Tage.
Ah.
Und dann, wenn man das Marmeladenglas aufmacht, dann bekommt man eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Öle miteinander funktionieren würden. Weil sobald man anfängt, wirklich zu mischen, gibt es dann kein Zurück mehr. Das meine ich jetzt insofern, du weißt, wenn du es mischst, nicht, ob es gut wird. Weil du brauchst dann danach mindestens einen Monat Reifezeit für jedes Öl. Und ein Öl, das vielleicht am Anfang gut riecht, kann sich binnen einem Monat komplett umdrehen.
Mhm.
Und dann durch die chemischen Reaktionen zwischen den verschiedenen Ölen kann es passieren, dass das einfach dann nicht mehr gut ist. Nach einem Monat oder einfach du dir denkst, was ist das für ein Öl, das ist ganz was anderes gemischt, das ist ja furchtbar. Ja. Schon oft passiert, was dann echt bitter ist, weil das ist ja was auch nicht wenig Geld kostet. Und dann so die fläschchenweise.
Das würde mich auch, das würde mich so ärgern.
Ja, das ist schon ganz schön bitter. Insofern, ja, das ist ein relativ kritischer Prozess eigentlich für mich, wo ich sehr konzentriert sein muss und sehr in meiner Mitte sein muss. Und ja, wenn ich dann mal meine ersten 10 Prototypen versemmelt habe, dann kommt dann mal einer, der gut ist. Und mit dem fange ich dann an, wirklich mitzuschreiben, die Milligramm und so weiter. Also bei mir wird alles gewogen, nicht nach Tropfen gemessen, weil das ist halt zu vage. Dann fange ich an, alles genau zu notieren, wie viel Milligramm hiervon, wie viel Milligramm davon. Habe mal ein Rezept sozusagen. Und ja, dann kommen die weiteren Überlegungen, okay, was soll das jetzt eigentlich konkret sein? Wie heißt das Ding? Was schreibe ich dazu? Was kann ich dazu sagen? Was habe ich für ein Bild davon? Wie soll das Packaging sein?
Ja.
Soll das überhaupt ein Öl sein oder soll es ein Spray sein oder soll es ein Badesalz sein? Was auch immer. Und ja, also mit der ganzen Schreiberei und ich mache auch die Labels selber und so, also mit Design und dann tatsächlicher Produktion und Herstellung, ja, vergehen sicher 2 bis 3 Monate.
Super cool, aber dass du auch alles selber machst, ja, sehr fein.
Ja, es ist ein schöner direkter Prozess für mich, wo ich halt, ja, alles kontrolliere.
Ja, wie reagieren die Kunden so drauf? Weil du stehst ja auch viel im Laden unten, also bekommst wahrscheinlich auch sehr viele Kundenreaktionen direkt mit.
Ja, durchwegs positiv.
Ja.
Also außer ab und zu halt, wenn ein Duft jetzt anders riecht als vor 2 Wochen. Das ist halt so das Thema mit den natürlichen Ölen, aber sonst, ja.
Prinzipiell.
Kommt's gut an,
ja.
Ja, ich kann weitermachen.
Ja, fein. Ja.
Ich darf weitermachen.
Ja. Ja, was Schönes.
Ja, und ist auch total spannend, wenn ich selber mal so eine Phase habe, wo es mir selber nicht so gut geht oder wo ich nicht so in den Ölen drin bin, dann merke ich auch wirklich, wie es weniger angenommen wird. Als wenn, heute zum Beispiel war ich sehr fokussiert drauf, weil ich gewusst habe, du kommst.
Mhm.
Und auf einmal sind wahnsinnig viele Öle verkauft worden, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte.
Lustig.
Es war einfach nur meine eigene Energie im Raum, die halt mit den Ölen so beschäftigt war.
Mhm.
Und das war sofort spürbar.
Ja, fein.
Ganz, ganz witzig. Ich merke das immer, wenn plötzlich keiner mehr Öle kauft, weiß ich, dass ich an mir arbeiten muss.
Dass du gerade selber nicht so...
Ja. Ja. Dass ich einfach gerade nicht da bin oder halt einfach damit ein Thema habe.
Gerade mit was anderem auch beschäftigt, ja, ist eventuell, das genau, passiert halt leider auch.
Oder
ne?
Auch Unsicherheiten. Ich habe das ja oft genug, dass ich mir denke, ja, sind das jetzt eigentlich gut oder ist das gut genug oder ist das überhaupt irgendwas, was ihn interessiert? Und genau mit solchen zweifelnden Gedanken kommen dann halt auch die entsprechenden Energien. Und
das tragt man halt echt leider auch.
Egal, dass nichts los ist, ist ja nicht gut. Und so. Ja. Aber mittlerweile checke ich es schon ab. Also das ist ein ganz spannendes Ding eigentlich.
War heute noch gleich mal die Bestätigung auch.
Genau.
Ja, cool. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsduft?
Meinst du von meinen oder allgemein?
Von allgemein oder deinem?
Puh.
Ja.
Also für mich sind ja die Düfte so wie meine Kinder.
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, welches mein Lieblingskind ist.
Nein.
Und ich bin auch extrem unparteiisch bei Düften. Also es gibt wenige Düfte, wo ich wirklich sage, bäh. Ja, ganz, ganz wenige. Und selbst bei denen, wo ich weh sage, weiß ich, dass das meistens eher an mir liegt. Ja, weil es hat schon Öle gegeben, die fand ich furchtbar. Und dann habe ich aber an dem Thema gearbeitet, dass das Öl symbolisiert. Und nachher fand ich sie ganz, ganz, ganz toll. Auch rein vom Duft her.
Ja. Echt, hattest du das schon?
Hatte ich schon, ja.
Okay.
Ich habe das mit einem Öl gehabt, das Fülle heißt, also Abundance. Und das fand ich am Anfang furchtbar, furchtbar. Es ist ganz viel Myrrhe drinnen und das riecht halt so muffig, ein bisschen so wie alte Socken.
Ich habe
das war so mein erstes Gefühl, ja, alte Socken. Und dann habe ich irgendwie trotzdem damit gearbeitet, halt auf den Fußsohlen, wo ich es nicht zu riechen bekomme und habe mich halt in das Thema Fülle und Wohlstand und Erfolg hineingedacht, immer mehr und immer besser. Und mittlerweile liebe ich dieses Öl.
Mhm.
Es riecht auch komplett anders, als es früher für mich gerochen hat. Das ist ganz,
cool.
Ganz, ganz spannend.
Ja.
Und ja, abgesehen davon bin ich echt unparteiisch und auch bei wirklich Orgendüften, wo alle sagen, furchtbar, sage ich, ja, interessant. Ja, das ist halt ein Duft. Den muss man jetzt nicht unbedingt gut oder schlecht nennen. Es ist halt, er ist, wie er ist.
Ja. Patchouli sind sehr viele Leute.
Patchouli ist so ein Hassduft für viele, aber ist halt einfach ein extrem erdiger, intensiver Duft. Ich liebe ihn.
Ich mag es auch wahnsinnig gerne. Ja. Ja, bin auch ein großer
und
Fan.
Es ist ja auch so, dass bei gewissen Blütenölen, also Jasmin zum Beispiel, das besteht zu einem Großteil aus Indol und Skatol. Und das sind Duftmoleküle, die auch sehr stark in Fäkalien vorhanden sind. Und das ist aber auch das, was zum Teil die Faszination an Jasminöl ausmacht. Dass es ein bisschen sehr tief riecht und sehr eigenartig riecht und sehr animalisch. Also die ganzen animalischen Düfte haben oft sehr viel von diesem Indol und Skatol dabei, was auch wieder spannend ist.
Super spannend, weil das Ding ist, ich hatte eine große Liebe zu Jasminöl, habe mir dann auch so eins gekauft und habe es mir die ganze Zeit auch aufgetragen und mittlerweile kann ich es leider nicht mehr riechen, weil ich es irgendwie schon zu viel verwendet habe. Aber ich weiß nicht, so wie du sagst, vielleicht ist auch irgendwas tatsächlich dahinter.
Ja, irgendein Thema vielleicht.
Irgendein Thema, genau, das ich mir mal wieder anschauen muss. Mhm. Weil eben anfänglich mochte ich es total gerne und jetzt gerade momentan ist es so, boah, zu viel einfach.
Mhm.
Aber...
Ja, sie sind schon echt kraftvoll, die Öle. Und die können auch so wahnsinnig viel aus dem Unterbewusstsein hochholen, irgendwelche alten Traumata oder Themen, die du dir gerade nicht anschauen magst. Ja, aber sie holen es trotzdem rauf.
Mhm.
Also die Öle sind halt so die Ecke, wenn du deine Schattenseiten nicht durch die Haustür reinlässt, kommen sie durchs Fenster. Und das machen sie mit den Ölen definitiv.
Ja, halt da gerade auch wahrscheinlich über den Geruchssinn und alles, ja, ne, irgendwie.
Ja, rein über den Geruchssinn, ja, dass er direkt ins Unterbewusstsein geht und dort dann Schalthebel liegt und schaut, was haben wir denn da? Was ist denn das Furchtbares? Schauen wir uns mal genauer an.
Ja.
Oh Gott. Ja. Aber mein Lieblingsduft, also ein immer Lieblingsduft von mir, den ich uneingeschränkt liebe, ist Neroli, die Orangenblüte. Das ist einfach so ein arg komplexer Duft für mich, der so bitter und gleichzeitig süß und frisch ist, den ich wirklich sehr, sehr faszinierend finde. Und der auch so eine wahnsinnige Strahlkraft hat. Das ist eines der stärksten antidepressiven Öle, die es überhaupt gibt.
Das glaube ich sofort, ja.
Die Orangenblüte hat es in sich. Und von, ja,
von deinen eigenen, vielleicht von deinen eigenen
Ölen. Von meinen eigenen Ölen, dass das mir selber am ehesten entspricht, ist die Mondblume. Mhm. Das ist einfach ein Duft, den ich eigentlich für mich gemacht habe.
Ja. Warum auch nicht?
Das ist so mein Wesen irgendwie, glaube ich. Denke ich.
Schön, muss ich nachher nochmal dran riechen.
Ja, das ist so das krebsig-wässrige.
Okay.
Das findet sich da drinnen wieder.
Du hast, weil du es gerade ansprichst, du hast eh auch lustigerweise, du gibst eh immer an, so auch welchen Sternzeichen quasi die jeweiligen Duftmischungen gut passen.
Ja, ja, klar, das ist auch was absolut zutrifft in den meisten Fällen.
Okay.
Ja.
Witzig. Mhm. Ja. Das heißt, beschäftigt sich auch viel mit solchen Themen. Oder again, das Schwing greift halt alles ineinander, ne?
Ich bin mit einem Astrologen zusammen, mit einem sehr guten, insofern kriege ich davon sehr viel mit.
Super cool, ja.
Also das ist auch sehr bereichernd für meine Arbeit.
Ich glaube, ich mochte, oder mein Favorite war sehr lange das, ich glaube, oh Gott, Ambriani, oder wie?
Ambrani.
Ambrani, genau. Mhm. Voll, das liebe ich. Das habe ich ganz gern gehabt.
Ein schöner Amberduft, die Rose.
Ja. Ich glaube, es passt jetzt, also ich weiß jetzt gar nicht, ich bin Wassermann. Ich glaube, das war gar nicht bei Wassermann, stand das jetzt gar nicht, aber ich finde es trotzdem herrlich. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was war denn
gut,
für Wassermann.
Gut, beim Ambrani stehen keine Sternzeichen dabei, weil es eine Mischung ist.
Ah ja, voll.
Und das, ja, gefällt er oder gefällt er nicht. Ja. Aber muss jetzt nicht unbedingt an die Sternzeichen angeglichen sein. Was war denn beim Wassermann? Zitrusöle sind immer Thema.
Liebe ich heiß.
Ja. Jetzt hast du mich schnell gefragt.
Na, du. Es gibt 12 Sternzeichen, wenn du dir alles merken würdest.
Die eher unkonventionelleren Düfte.
Ja.
Aber die Wassermänner sind ja selber so verrückte Genies.
Ja.
Und eher unkonventionelle Leute. Insofern sind die Düfte meistens auch entsprechend. Also, Aufbruchsstimmung, Forscheröle.
Ja, cool. Ja, fein. Sonst noch irgendwas, was dir jetzt einfallen wird auf die Schnelle, was noch interessant wäre, vielleicht darüber zu reden?
Na. Also ich gehe immer so mit dem Flow.
Ja, voll.
Wenn nichts aufploppt, dann ist gerade nicht wichtig.
Ist alles halbwegs abgedeckt worden, hoffentlich.
Ja, ich denke schon,
oder?
Ich denke schon.
Perfekt.
Gut ausschauen.
Ja, dann sage ich danke.
Ich sag danke.
Perfekt.